Ein Indianer besucht seinen weißen Freund. Natürlich ist das für den Mann aus dem Reservat eine sehr aufregende Erfahrung. Er kommt in eine größere Stadt. Der Lärm, die Autos, die vielen Menschen, all das verwirrt ihn. Die beiden Männer gehen eine belebte Straße entlang, als plötzlich der Indianer seinem weißen Freund auf die Schulter tippt und sagt, bleib mal stehen, hörst du auch, was ich höre? Der weiße Mann horcht auf und sagt, naja, was soll ich schon hören? Alles, was ich höre, ist das Hupen der Autos, das Rattern der Omnibusse, natürlich die Stimmen der vielen Menschen, aber was soll ich sonst schon hören? Nein, nein, das meine ich nicht, sagt der Indianer, ich höre ganz in der Nähe eine Grille zirpen. Der weiße Mann horcht noch mal hin. Eine Grille zirpen? Also du musst dich täuschen, hier gibt's gar keine Grillen. Und wenn es hier eine Grille gäbe, würde man ihr Zirpen nicht hören bei dem ganzen Lärm der Autos. Die beiden gehen weiter. Nach wenigen Schritten bleibt der Indianer vor einer Hauswand stehen. Da ranken wilde Weinpflanzen an der Mauer. Er schiebt die Pflanzen ein wenig beiseite und siehe da, da sitzt wirklich eine Grille. Und zirpt aus vollem Halse. Naja, sagt der weiße Mann nach kurzem Zögern, ihr Indianer könnt eben besser hören als wir. Da sieht man's mal. Aber der Indianer lächelt nur und schüttelt den Kopf. Du täuschst dich, mein weißer Freund. Das Gehör eines Indianers ist nicht besser und nicht schlechter als das eines weißen Mannes. Ich werd's dir beweisen. Er holt ein 50-Cent-Stück aus der Tasche, wirft es auf die Straße. Es klimpert ein wenig. Und einige Leute, die mehrere Meter von den beiden entfernt gehen, werden sofort auf das Geräusch des 50-Cent-Stücks aufmerksam und drehen sich um. Schließlich nimmt einer von ihnen das Geldstück auf und geht weiter. Siehst du, sagt der Indianer, das Geräusch, das das Geldstück gemacht hat, war nicht lauter als das Zirpen der Grille. Und doch haben sich viele danach umgedreht, während das Geräusch der Grille außer mir niemand gehört hat. Warum? Der Grund liegt wohl darin, dass wir stets das gut hören, worauf wir zu hören gewohnt sind. Dass wir stets das gut hören, worauf wir zu hören gewohnt sind. Dieses Beispiel zeigt uns, wie stark unser Hörvermögen voreingenommen ist, vorgeprägt. Und darin liegt ein Problem. Dinge, die uns fremd sind oder gar unangenehm, die wir nicht hören wollen, die können wir ganz leicht überhören oder falsch hören oder dran vorbeihören. Und das wird dann besonders gefährlich, wenn es sich um Gottesrufen handelt. Wenn wir Gottes Rufen überhören, weil es uns fremd ist oder unangenehm oder wir nicht hören wollen. Und genau hier lag das Problem von König Ahas. Ahas ist der nächste in unserer Reihe über die Könige Israels. Ahas, zur Abwechslung mal wieder ein König aus dem Südreich. Beim letzten Mal hatten wir gesehen, wie das Nordreich untergeht. 722 ist es soweit. Israel, das Nordreich, dieses geteilten Landes, geht im Chaos unter. Die Belagerung durch die Assyrer wird einfach zu übermächtig. Das stolze Zehn-Stämme-Reich, hatten wir gesehen bei der letzten Königspredigt, verdampft in den Weiten Assyriens. Einige Israeliten aus dem einfachen Volk bleiben zurück. Einige fremde Völker werden durch die Assyrer neu angesiedelt. Das war ihre Strategie, so entsteht ein Mischvolk. Später bekannt zur Zeit Jesu als die Samaritaner. Und jetzt bleibt also nur noch das kleinere Juda im Süden übrig. Wird es dort besser ausgehen? Dort im Süden ist Ahas am Ruder, zeitgleich mit den letzten Herrschern von Israel. Und bevor wir uns irgendwelche Illusionen machen können, informiert uns der Schreiber schon in den ersten Versen kurz und hoffnungslos, was mit Ahas los war. Sie haben das vor sich auf ihrem Gottesdienstzettel. 2. Chronik, Kapitel 28. Einige ausgewählte Verse. Und sehen Sie mal, wie es losgeht mit Ahas. Vers 2. Er wandelte in den Wegen der Könige von Israel. Und vorher noch heißt es, er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David, sondern er wandelte in den Wegen der Könige von Israel und er machte sogar gegossene Bilder für die Bale und er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Damit ist eigentlich alles klar. Und Sie hören auch diesen warnenden Unterton in Vers 3. Er wandelte in den Wegen der Könige von Israel und denkt dran, was mit Israel gerade passiert ist. Sie sind weg vom Fenster. Damit ist eigentlich alles gesagt über Ahab. Damit könnten wir die Akte schließen und hoffen, dass der nächste König es besser macht. Und auf Hiskia freuen wir uns ja sowieso, das ist der Sohn von Ahas und über den gibt es viel Erfreuliches zu sagen, wie Bibelleser wissen. Und ich habe auch schon überlegt, sollst du über den Ahas überhaupt noch eine Predigt halten? Aber so schnell lässt die Bibel uns nicht davonkommen. Es gibt 2 ausführliche Kapitel zu Ahas, eigentlich 3. 2. Chronik 28, was sie hier haben. Dann 2. Könige 16, der Paralleltext, empfehle ich sehr, nochmal nachzulesen in dieser Woche. Und Jesaja 7. 3 große Kapitel eigentlich über diesen Ahas. Und ich habe mich gefragt, warum informiert uns Gott da so ausführlich? Was will Gott uns zeigen an Ahas? Warum das? Was will Gott uns an Ahas zeigen, was wir nicht schon bei seinen Vorgängern und Kollegen lernen konnten? Und darauf habe ich die Berichte durchgeforstet über Ahas, habe gefragt, Herr, was soll ich darüber predigen? Und dann bin ich auf etwas gestoßen, was Gott uns möglicherweise gerade durch das Leben des Ahas zeigen will. Ahas ist ein Beispiel für einen störrischen Menschen, den Gott trotzdem immer wieder ruft. Dem Gott immer wieder Chancen gibt, innezuhalten. Das ist Ahas. Und das ist eine sehr existenzielle Frage für unseren Glauben. Was mache ich mit Gottes Rufen? Wie gehe ich mit dem Ruf Gottes um, bevor ich Christ wurde, bevor ich zu Jesus komme? Aber auch, wie gehe ich mit dem Rufen Gottes um, nachdem ich Christ geworden bin? Lasse ich mich unterbrechen auf meinem sturen Weg? Lasse ich mich aufrütteln aus meinen Gewohnheiten? Höre ich überhaupt hin? Wir haben ja eingangs gesehen, wie voreingenommen unser Hören sein kann, dass wir bestimmte Dinge, die wir nicht hören wollen oder die wir nicht zu hören gewohnt sind, einfach überhören. Das ist unser Titel heute Morgen, der Titel dieser Predigt, Solange Gott ruft, solange Gott ruft. Den Ahas hat er ziemlich lange gerufen. Und wir wollen jetzt sehen, wie Gott das gemacht hat und wie Ahas auf diese Zwischenrufe reagiert hat. Und ich muss das möglichst im Schnelldurchgang Ihnen vorstellen, weil wir sonst einfach zu viel Zeit brauchten. Denn das Sündenregister von diesem Ahas ist einfach zu lang. Unser Leittext ist 2. Chronik 28 und wie gesagt, lesen Sie bitte nochmal 2. Könige 16 demnächst dazu. Also das geht hier gleich los. In Vers 1, Ahas war 20 Jahre alt, als er König wurde. Aus den Zusammenhängen mit den anderen Texten sehen wir, das war 735 vor Christus. Und zunächst ist Ahas Mitregent mit seinem Vater Jotham und dann ab etwa 731 regiert er ganz alleine als Alleinherrscher. Und da beginnen dann diese 16 Jahre, von denen im nächsten Satz die Rede ist. Und er regierte dann 16 Jahre lang in Jerusalem. Das sind die Jahre seiner Alleinregierung. Und ja, hier beginnt dann dieses lange Sündenregister dieses Mannes. Ganz schlimm, Vers 3, er räucherte im Tal des Sohnes Hinnoms und ließ seine Söhne durchs Feuer gehen. Das heißt, er hat seine Söhne verbrannt, nicht alle seine Söhne, aber offensichtlich einige. Das war ein grausames Ritual, das man von den Heiden kannte, das durchgeführt wurde etwa um den Moabitergötzen Moloch zu ehren im Hinnomtal. Südwestlich vor der Stadtmauer ist das geschehen, obwohl das Gott strengstens verboten hatte. In 3. Mose 18, Vers 21 und an vielen anderen Stellen heißt es ganz klar, du sollst auch von deinen Kindern keines hergeben, um es dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Und er hat es mal so gemacht, auch andere Formen des Götzendienstes, Vers 2, er hat Götzensäulen für den Baalskult angefertigt, Vers 4, er opferte und räucherte auch auf den Höhen und auf den Hügeln und unter allen grünen Bäumen, also das alle ist hier bildlich gemeint, also natürlich nicht unter jedem einzelnen grünen Baum, aber er räucherte so umfassend, dass man sagen könnte, im Grunde genommen unter allen Bäumen, überall, wo es eine Möglichkeit gab, machte er das. Seit Salomo ist Ahas der erste König aus dem Süden, von dem gesagt wird, dass er aktiv auf den Höhen räuchert. Von den anderen Südkönigen wird gesagt, dass sie es zuließen. Aber er macht es selber. Und weiter, als Konsequenz schickt Gott dann militärischen Druck, um den König aufzurütteln. Das Südreich wird angegriffen durch eine eigentümliche Allianz aus dem Nordreich und Syrien, Syrer oder Aramäer, sind zwei verschiedene Ausdrücke für ein und dasselbe. Also die Syrer und das Nordreich Israel marschieren jetzt plötzlich, wir werden später noch sehen, warum, gegen den Süden. Und obwohl Gott dem Ahas Hilfe ausdrücklich anbietet und er sagt, ich will dir helfen, setzt Ahas seine Hoffnung doch lieber auf die weltliche Großmacht Assyrien, auf Tiglat-Pileser und seine Nachfolger. Und deswegen heißt es hier in Vers 16, zu jener Zeit sandte der König Ahas Botschaft zu den Königen von Assyrien, also zu dem damals herrschenden Tiglat-Pileser, und das galt für alle Könige, die ihm folgen sollten, dass sie ihm helfen sollten. Und schauen Sie mal, wie sich Ahas bei diesem heidnischen König anbiedert. Das steht in 2. Könige 16 noch als Ergänzung dazu. 2. Könige 16, Vers 7, Ahas sandte Boten zu Tiglat-Pileser und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und rette mich. Da sagt ein Nachkomme Davids, ein König des Volkes Israel, zu einem heidnischen Herrscher, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Das dürfte er höchstens zu Gott sagen. Aber da sehen Sie, wie es um ihn steht. Und Israel wird abhängig von den Assyrern. Natürlich gibt es die assyrische Hilfe nicht zum Nulltarif. Um sich bei den Assyrern einzukaufen, verhökert Ahas das Tempelsilber. Sehen Sie hier in Vers 21, Ahas beraubte das Haus des Herrn und das Haus des Königs, hat also auch den Palast nicht verschont, und die Fürsten und gab alles dem König von Assyrien. Er kauft sich bei ihm ein. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, verunstaltet Ahas den Tempel, wie das vor ihm keiner gewagt hat. Vielleicht haben Sie auch in dieser Woche gehört von der früheren Kirche in Hamburg-Horn, aus der eine Moschee geworden ist oder werden soll. Das war die Kapernaumkirche im Stadtteil Horn. Die ist 2002 entwidmet worden und von einem Privatmann gekauft. Und dieser Privatmann hat diese Kirche jetzt weiterverkauft an das islamische Zentrum Al-Nur. Und am 3. Oktober will nun Al-Nur die frühere Kirche als Moschee eröffnen. Also der 3. Oktober ist ja der Tag der Deutschen Einheit, aber bezeichnenderweise auch der Tag der offenen Moschee. Interessantes Zusammenkommen. Und da will nun Al-Nur die frühere Kirche als Moschee eröffnen. Und damit ist die Verwirrung komplett. Außenkirche in Moschee. Und es gab viel Aufregung, aber die für den Bereich zuständige sogenannte Bischöfin des Sprengels Hamburg-Lübeck, Frau Kirsten Fehrs, die hat diese Aufregung für übertrieben gehalten. Sie sagt, ja, wir hätten die Moschee-Idee nicht forciert, sagt sie, aber jetzt stellen wir uns der Diskussion und wir wollen sie mit der Al-Nur-Gemeinde konsensorientiert und positiv gestalten. Und immerhin, so tröstet die Bischöfin, bleibe die Kirche ja ein Gotteshaus. Ja, hier dürfen Sie wirklich mal lachen oder weinen. Also diese sogenannte Bischöfin, die hätte wahrscheinlich auch Verständnis für den Ahas gehabt. Ahas ist auch auf Konsenssuche mit den Assyrern. Konsensorientiert und positiv macht er das. Denn dort in Juda läuft es ähnlich wie in Hamburg-Horn. Aus dem Gottestempel wird ein Götzentempel. Dort, wo der heilige, lebendige Gott und Vater Jesu Christi verehrt wurde, wird jetzt der Götze Allah verehrt. Wie war es dazu gekommen? Bei Damaskus, bei seiner Reise dorthin, entdeckte Ahas einen Götzenaltar, der ihn schwer beeindruckt hatte. Können Sie in 2. Könige 16 nachlesen. Und er lässt eine Skizze von diesem Altar in Damaskus anfertigen und schickt diese Skizze dann an seinen Priester zu Hause. Und der Priester zu Hause erweist sich auch als sehr konsensorientiert und positiv. Die Bischöfe von Juda legen auch keinen Widerspruch ein. Und dann heißt es hier, und der Priester Uriah ließ den Altar, also diesen Götzenaltar, genau nach dem bauen, was der König Ahas von Damaskus aus gesandt hatte. Er hat also eine Kopie von Damaskus geschickt, durch Boten wahrscheinlich, und der Priester Uriah hat Vollzug geleistet, hat gesagt, okay, bauen wir diesen Götzentempel, der König hat es gesagt. Und die Folge ist schlimm, denn für diesen Götzenaltar muss jetzt im Tempel der richtige Altar für den lebendigen Gott, der wird jetzt an die Seite geschoben, weil er im Wege steht. Das können wir auch nachlesen in 2. Könige. Aber den ehernen Altar, der vor dem Herrn stand, den rückte er von der Vorderseite des Hauses weg. Er hat also den Götzenaltar dort in die Mitte hingestellt und den Altar für den lebendigen Gott einfach beiseite geschoben. Dann gibt es diesen neuen Hauptaltar, da wird nun den Götzen geopfert. Und außerdem lässt Ahas weitere Gegenstände des Tempels, die Gott angeordnet hatte, schrittweise zurückbauen, zerlegen und wegstellen. Das sehen Sie hier in 2. Chronik 28, Vers 24. Da heißt es, und Ahas nahm die Geräte des Hauses Gottes weg und er zerbrach die Geräte des Hauses Gottes. Es ist schlimm, was hier passiert. Und wir fragen, warum? Warum macht er das? In 2. Könige 16 steht eine Erklärung. Er machte das wegen des Königs von Assyrien. Wegen des Königs von Assyrien. Also sei es, um weiteres Geld aus diesen Dingen rauszuschlagen, die man dann dem König von Assyrien als Tribut zahlte, oder sei es, um sich anzubiedern und den jüdischen Gottesdienst nachhaltig zu zerstören und dem Ahas zu zeigen, wir gehen ganz weg von unserem alten Glauben, wir passen uns euch an. Wir sehen, Ahas hat sich längst an die Assyrer verkauft. Er läuft ihnen nach wie ein Hündchen, er biedert sich an, er verhökert seine letzte Würde. Und das ist der Preis, den wir zahlen, wenn wir unsere letzte Hoffnung auf Menschen setzen, statt auf den lebendigen Gott. Wir biedern uns an, wir verhökern unsere Würde. Schließlich startet Ahas noch eine synkretistische Großoffensive, das ist hier in unserem Text Vers 25. Und in jeder einzelnen Stadt Judas macht er Höhen, um anderen Göttern zu räuchern, und er reizte den Herrn, den Gott seiner Väter, zum Zorn. Und um dem Fass die Krone aufzusetzen, verrammelt er schließlich die Tore des Tempels. Müssen Sie sich mal vorstellen, er verrammelt die Tore des Tempels, so als wollte er ganz sicher gehen, dass es nie mehr einen echten Gottesdienst an dieser Stelle geben wird. Vers 24 am Ende, da steht, er verschloss die Türen am Haus des Herrn und machte sich stattdessen Altäre an allen Ecken von Jerusalem. Der Tempel ist dicht. Das ist der Schlusspunkt. Jerusalem wird zum religiösen Großmarkt, zur Esoterikmesse, ein Tummelplatz der Vielgötterei. Und Ahas handelt hier, wenn Sie diese letzten Verse lesen, wie ein Getriebener, wie ein Rasender. Und wir bekommen den Eindruck, diese Dynamik der Gottlosigkeit, die ist immer noch steigerungsfähig. Es ist immer noch schlimmer. Es ist immer noch gottloser möglich als bisher. Er ist wie im Klammergriff. Aber was wir jetzt im Zeitraffer zusammengetragen haben, ist nur die eine Geschichte. Das ist der schwarze Faden der Schuld, der sich durch dieses Kapitel hindurchzieht. Aber mitten durch denselben Bericht zieht sich auch noch eine andere Geschichte. Nicht nur der schwarze Faden der Schuld, sondern diese andere Geschichte ist der rote Faden der Liebe. Dieser rote Faden der Liebe zieht sich auch durch diese Geschichte. Da muss man nur genauer hingucken, um den zu entdecken. Denn diesen Ahas ruft Gott. Er ruft ihn wieder und wieder und wieder. Ahas bekommt so viele Chancen. Und darum können wir knapp 3000 Jahre später an Ahas studieren, wie Gott uns ruft. Solange Gott ruft. Natürlich verwendet Gott in verschiedenen Epochen unterschiedliche Methoden im Einzelnen. Aber die Prinzipien, nach denen Gott vorgeht, die sind die gleichen. Die Prinzipien sind die gleichen. Und darum ist das die erste Frage, auf die wir heute Morgen eine Antwort suchen. Wodurch kann Gott mich rufen? Das ist die erste Frage heute Morgen. Wodurch kann Gott mich rufen? Und die zweite Frage können wir dann am Ende sehr schnell beantworten, weil sie sich aus der ersten ergibt, diese Antwort. Erste Frage also, wodurch kann Gott mich rufen? Jetzt müssen wir versuchen, diesen roten Faden zu finden, der sich durch diese Geschichte hindurchzieht, diesen roten Faden der Liebe. Aber vorab ist noch eine Erklärung nötig, um jedem Missverständnis vorzubeugen. Wenn wir fragen, wie kann Gott uns rufen, wie hören wir auf Gott, dann müssen wir deutlich sagen, dieses Hören auf Gott hat nichts mit Mystik zu tun. Also es geht nicht darum, dass wir in uns rein hören und dass wir darauf hören, dass da irgendeine innere Stimme sich bemerkbar macht, die uns etwas einsäuselt. Darum geht es eindeutig nicht. Der Mystiker meint ja, in sich, dem Urgrund der Seele, diesen göttlichen Funken zu spüren. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel sagt, in dieser Tiefe, da hausen ganz andere Bereiche, aber nicht Gott. Und Paulus weiß in Römer 7, Vers 18, wenn er schreibt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Und das heißt auch, dass in meinem tiefsten Inneren nichts Gutes wohnt, was göttlich wäre, wo ich Gott finden kann. Also wenn wir hier sagen, wir wollen auf Gott hören, dann meinen wir damit nicht, was heute in weiten Teilen der christlichen Szene unter dem Stichwort hörendes Gebet läuft. Vielleicht haben Sie auch schon davon gehört, vom hörenden Gebet. Das hat nichts zu tun mit dem Hören, zu dem Gott uns durch sein Wort einlädt. Beim hörenden Gebet, das wird etwa vertreten durch Lilo und Gary Keller oder durch Heinrich Christian Rust und durch viele andere, da sitzen 4 oder 5 Beter mit einem Gast zusammen, dessen Situation ihnen unbekannt ist. Und nach einer Zeit der Stille teilen die Beter dann dem Gast mit, was für innere Eindrücke sie über ihn erhalten haben. So funktioniert das in der Regel. Und man glaubt, dass Gott besonders begnadeten Christen Bilder und Gedanken gibt, die dem Ratsuchenden weiterhelfen. Hier wird ihm also nicht in erster Linie durch Gottes Wort geholfen, sondern er soll weitergeführt werden dadurch, dass Gott irgendwie direkt redet zu diesem begnadeten Spezialseelsorger. Gott sei doch viel zu kreativ, sagt man, als dass er nur durch die Bibel reden würde. So erklären etwa 2 Prophetinnen einer Ansgar-Gemeinde, wie der Herr angeblich durch Bilder, Stimmen, innere Filme, Eindrücke, Farben zu ihnen rede. Einige sagen sogar, sie wollen beim Duschen besondere Botschaften empfangen haben. Nun frage ich nur, ob beim Warmduschen oder beim Kaltduschen. Jedenfalls Botschaften empfangen. Und es sollen auch nur positive Botschaften sein, die dem Gast, der da fragt, im Leben weiterhelfen. Denn negative Bilder stammen in der Regel nicht von Gott, sagt man. Aber wer die Bibel kennt, der merkt natürlich sofort, dass das falsch ist. Wie viel quasi negative Botschaft haben die Propheten verbreitet? Sie haben gewarnt vor der Schuld. Sie haben überführt von Sünde. Sie haben dringend zur Umkehr aufgefordert. Die waren mitunter sehr negativ, mit einer guten Absicht. Also man kann nicht sagen, nur gute Botschaften, nur offensichtlich positive Botschaften kommen von Gott. Sie merken schon, dieses sogenannte hörende Gebet, das öffnet der Willkür und dem Subjektivismus Tür und Tor. Und deswegen müssen wir dringend davor warnen. Die Bibel fordert uns nicht zu solchen Praktiken auf. Sie warnt uns vielmehr davor. Wenn wir in uns reinhorchen, ja, versuchen Sie das ruhig mal, da bekommen Sie bestimmt einiges zu hören, wenn Sie so in sich reinhorchen. Aber das ist nicht die Stimme Gottes. Und deshalb warnt uns Jeremia ausdrücklich in Jeremia 23 vor den Gesichten des eigenen Herzens. Also wir meinen nicht hörendes Gebet, wenn wir sagen, wir wollen lernen, auf Gott zu hören. Wir meinen nicht Mystizismus, wir meinen nicht ein Lauschen auf eine innere Stimme, aber wodurch kann Gott mich dann rufen? Und das wollen wir jetzt bei Ahas sehen. Das Erste, was wir hier bei Ahas sehen, Gott ruft durch Not. Gott ruft durch Not. Ahas bekommt schnell zu spüren, wohin seine Gottlosigkeit ihn bringt. Hier in Vers 5. Er wird angegriffen vom Nordreich und von den Aramäern. Und die sind sehr erfolgreich. Und dann heißt es in Vers 6, Pekach, der Sohn Remaljas, macht in Juda an einem Tag 120.000 Mann nieder, lauter tapfere Leute, weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. Zudem erschlug Sichri, ein ephraimitischer Held, den Sohn des Königs, also einen der Söhne des Königs, und Azrikam, den Vorsteher des Königshauses, und Elkanah, den zweiten nach dem König. Und die Kinder Israels führten von ihren Brüdern 200.000 Frauen, Söhne und Töchter gefangen hinweg und machten dazu große Beute. Ahas bekommt sehr schnell zu spüren, wohin ihn seine Gottlosigkeit bringt. Das ist übrigens noch die Anfangsphase seiner Herrschaft. Und Gott lässt diese Not kommen. Und mitten in dieser Notsituation bietet Gott dem abtrünnigen Ahas ausdrücklich seine Hilfe an. Er sagt, ich hole dich da wieder raus. Das können Sie in Jesaja 7 ausführlich nachlesen. Gott will, dass die Not bei Ahas genau das auslöst, was unser Sprichwort sagt, Not lehrt beten. Am Anfang noch seiner Regierungszeit. Und wie viele Menschen haben das schon erfahren? Wie viele Menschen haben mir das gesagt oder anderen gesagt? Wenn Gott nicht diese Not geschickt hätte, wäre ich niemals zu ihm zurückgekommen. hätte ich niemals begriffen, dass ich auf dem falschen Weg bin. Gott ruft uns durch Not. Und bei Ahas ist diese Not zunächst politisch bedingt. In Jesaja 7 lesen wir, dass eben die Aramäer, also die Syrer und Israel ein Bündnis schmieden. Sie wollen sich gemeinsam gegen die Großmacht Assyrien durchsetzen und sie wollen in ihre Koalition das Südreich mit einbauen. Sie sagen, Ahas, komm mit uns. Kämpfe mit uns gegen die Assyrer. Und Ahas will nicht mitmachen bei dieser Koalition, das ist ihm zu unsicher. Ahas will sich nicht mit den Assyrern anlegen. Wahrscheinlich hat er zu diesem Zeitpunkt schon geheime Verhandlungen mit Assyrien begonnen, um sich gerade gegen die Koalition des Nordens und der Syrer zu schützen. Also er macht nicht mit. Und das akzeptiert Syrien und Israel nicht und sie lassen ihre Truppen gegen Ahas marschieren. Sie wollen ihn ausschalten dort im Süden und eine Marionette von ihnen selbst installieren dort als neuen König. Das lesen wir in Jesaja 7, Vers 6, da heißt es, wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen, also statt Ahas. Und jetzt muss Ahas nicht nur um seine Macht fürchten, sondern auch um sein Leben. Die Not ist groß. Und da schickt Gott ihm ausgerechnet den Propheten Jesaja mit einer dringenden Warnung. Und Jesaja warnt den Ahas im Namen Gottes und er sagt, Ahas, lass dich nicht auf fragwürdige Koalitionen ein, weder mit den Aramäern und Israel noch mit den Assyrern, sondern vertraue Gott, glaub mir, dass ich dich beschütze, wenn du keine faulen Kompromisse mit den Gottlosen eingehst. Vertraue mir, dass ich für dich sorge. Ahas, deine Gegner werden keinen Erfolg haben. Wenn du mir vertraust, sie werden dich nicht unterkriegen. Glaub mir doch. Jesaja hat eine ganz klare Botschaft für Ahas. Jesaja sagt ganz klar, es lohnt sich nicht, auf fragwürdige menschliche Koalitionen zu setzen, wenn das gegen Gottes Willen ist. Es ist kurzsichtig, sich auf menschliche Machtgebilde zu verlassen, wenn man dabei Gott den Rücken kehrt oder Gott gegenüber Kompromisse macht. Und dann bringt Jesaja diese Botschaft auf den Punkt mit dieser zündenden Formel aus Jesaja 7, Vers 9. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Was glaubst du nicht, dann bleibst du nicht. Hör mit deiner Taktik auf. Sei klar, vertrau mir. Das ist mein Ruf. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen, sondern auf Gott. Diese Not, Ahas, ist Gottes Ruf an dich. Du stehst noch am Anfang deiner Amtszeit. Du kannst noch vieles wieder gerade rücken. Kannst noch vieles wieder in Ordnung bringen. Wag das doch. Wird Ahas hören? Nein. Gottes Ruf prallt an seinem Herzen ab. Der erste Ruf. Und hier in dem Bericht bei Jesaja finden wir gleich ein weiteres Mittel, mit dem Gott uns rufen kann. Gott ruft uns A durch Not und B durch Boten. Durch Menschen, die uns Gottes Wort bringen. Und die Situation, die Jesaja uns schildert, die ist fast rührend. Das müssen Sie unbedingt zu Hause mal nachlesen. Als Jesaja den König aufsucht, da nimmt er seinen kleinen Sohn mit. Und dieser kleine Sohn, der heißt nicht Jesaja Junior, sondern er heißt Shaya Shuf. Auf Hebräisch. Den Namen hat Gott ihm gegeben. Und Shaya Shuf bedeutet, ein Überrest wird umkehren. Das ist ein Verheißungsname. Verstehen Sie, Gott sagt damit, wenn ihr auch bedrängt werdet, ich lasse mein Volk nicht untergehen. Niemals. Shaya Shuf, nenne deinen Sohn Jesaja. Ein Überrest wird umkehren. Gott bleibt euch treu. Er lässt sein Volk nicht untergehen. Das hat er auch bis heute gehalten. Du hast allen Grund, dein Vertrauen auf den Herrn zu setzen, Ahas. Und damit du siehst, wie sehr Gott dir helfen will, Ahas, damit du siehst, wie liebevoll Gottes Ruf gemeint ist, bietet Gott dir ein besonderes Geschenk an. Gott bietet dem Ahas eine besondere Glaubensstärkung an und es stockt einem der Atem, wenn man das liest. Was macht Gott hier? Das steht in Jesaja 7, Vers 10 und 11. Der Herr redete zu Ahas und sprach durch Jesaja, jetzt kommt's, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe? Verstehen Sie, was das heißt? Gott sagt durch seinen Boten Jesaja dem Ahas: Ahas, du darfst dir jetzt ein Zeichen aussuchen, das ich für dich machen soll. Ein Zeichen oben am Himmel, ein Zeichen unten auf der Erde. Und wenn du siehst, dass es so kommt, wie ich sage, dann wird dir das helfen, mir endlich zu vertrauen. Was für ein lautes Rufen Gottes. Dieses Zeichen wäre eine sichtbare Bestätigung. So intensiv ruft Gott den König. Das ist also das zweite Mittel, mit dem Gott uns rufen kann. Er schickt uns seine Boten. Er schickt uns Menschen über den Weg, die uns Gottes Botschaft bringen. Und seitdem die Bibel abgeschlossen ist, sind das keine Propheten mehr, die Gott uns schickt, sondern es sind Menschen mit der Bibel in der Hand. Es sind Menschen mit der Bibel im Herzen, die uns auf Gottes Wort hinweisen und sagen: Hör mal, das ist Gottes Wahrheit über diese Situation. So macht es Gott heute. Und diese Menschen mit der Bibel in der Hand, die sagen uns nicht nur ihre Privatmeinung, die sagen nicht: Mich stört das und das an dir, das wollte ich dir schon lange mal sagen. Sondern die weisen uns auf Gottes Wort hin. Die versuchen uns zu helfen im Lichte dessen, was der lebendige Gott uns in seinem Wort sagt. Das unterscheidet Gottes Boten von menschlichen Ratgebern. Und wie reagiert Ahas? Jesaja 7, Vers 12. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Er weist das Zeichen zurück. Verstehen Sie, er weist es zurück mit einer billigen Ausrede. Das ist eine scheinfromme, billige Ausrede. Ich will den Herrn nicht versuchen. Als wenn einem jemand etwas zu essen anbietet und dann antwortet man mit den Worten: Ja, ich will ja nicht betteln. Also wenn Ihnen heute jemand was zu essen anbietet beim Jungschartag, dann müssen Sie nicht antworten mit: Ich will ja nicht betteln, sondern greifen Sie zu und holen sich noch eine zweite Portion. Das ist eine fromme, dumme Ausrede vom Ahas. Er weist das ab. In Wirklichkeit hat er schon die Verhandlungen mit Assyrien begonnen. Und das erscheint ihm sicherer als die Verheißung von Gott. Schauen Sie, wie kurzsichtig sind wir oft. Worauf verlassen wir uns alles? Auf was alles verlassen wir uns? Auch Gottes zweiter Ruf prallt an Ahas Herzen ab. Und die Folgen sind schon ganz bald mit Händen zu greifen. Jetzt sind wir wieder in 2. Chronik 28. Es werden dann diese 200.000 Leute, Frauen, Söhne und Töchter gefangen, weggeführt. Es geht alles den Bach runter, aber Gott gibt seinen König immer noch nicht auf. Und das führt uns zu einem dritten Mittel, das Gott bis heute einsetzt, um uns zu rufen. Er ruft nicht nur durch Not, er ruft nicht nur durch Boten, sondern er ruft uns auch durch überraschende Bewahrung. Durch überraschende Bewahrung. Dass Gott sagt: Mensch, überleg mal, da habe ich dich so bewahrt, du merkst doch, dass ich da bin. Also Ahas Strategie ist furchtbar, ist ganz kläglich gescheitert. 200.000 Leute kommen in nordisraelische Gefangenschaft. Und da geschieht etwas Unerwartetes. Gott weckt das Gewissen der Nordisraeliten. Ausgerechnet die Nordisraeliten fangen jetzt plötzlich an zu gehorchen. Und Gott schickt so einen relativ unbekannten Propheten namens Obed, und der redet dem Norden ins Gewissen und er sagt: Leute, klar, Gott hat unsere Brüder aus dem Süden gestraft wegen ihres Götzendienstes. Aber wenn ihr jetzt eure eigenen Brüder quält und als Gefangene behaltet, dann zieht ihr euch genauso Gottes Zorn zu. Schickt sie zurück. Gebt sie wieder in die Freiheit zurück. Das ist es, was Gott von euch will. Und der Norden gehorcht. Hätte man überhaupt nicht damit rechnen können. Und dann steht hier in Vers 15: Die Männer aber, die mit Namen genannt sind, machten sich auf und nahmen sich der Gefangenen, also der Gefangenen aus dem Süden, an und bekleideten alle, die unter ihnen ohne Kleidung waren. Also die haben die jetzt noch besonders gut ausgestattet, mit Kleidern von der Beute. Sie zogen ihnen Schuhe an, gaben ihnen zu essen und zu trinken und salbten sie, also behandelten sie quasi nochmal medizinisch, und führten alle, die zu schwach waren, auf Eseln und brachten sie nach Jericho zur Palmenstadt in die Nähe ihrer Brüder und kehrten dann wieder nach Samarien zurück. Da hätte man nie damit rechnen können. Völlig überraschende Bewahrung, die Gott hier Ahas und seinem Volk schenkt. Er steht plötzlich wie vor einem Wunder. Seine Leute, die 200.000, sind wieder da. Bestens behandelt. Fürsorglichst bewahrt. Und das ist ein starkes Zeichen. Gott hat unendlich viele Mittel und Wege Ahas, um seine Leute zu beschützen. Und diese überraschende Bewahrung ist ein starker Ruf Gottes an das Herz des Königs. Und wie reagiert er? Lässt er einen Dankgottesdienst feiern? Schmeißt er den falschen Altar wieder raus? Geht er vor Gott auf die Knie? Plagt ihn sein Gewissen? Was ist der nächste Vers? Nach Vers 15, Vers 16. Zu jener Zeit sandte der König Ahas Botschaft zu den Königen von Assyrien, dass sie ihm helfen sollten. Verstehen Sie, Sie stehen fassungslos vor diesem Vers 16, nach allem, was vorher gelaufen ist. Aber auch diese Strategie geht nicht wirklich auf. Kurzfristig scheint der assyrische König mitzuspielen. Wir lesen in 2. Könige 16, dass er in der Tat die Syrer angreift, die ja auch Juda bedroht hatten und da einiges ausrichtet. Kurzfristig. Aber wenn Ahas glaubt, das sei jetzt der Anfang einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen ihm und den Assyrern, dann hat er sich geschnitten. Weit, weit gefehlt. Denn was steht in Vers 20? 2. Chronik 28, Vers 20. Da rückte Tiglath-Pileser, der König von Assyrien, gegen ihn, also gegen Ahas, heran und er bedrängte ihn, anstatt ihn zu stärken. Das ist die Wirklichkeit. Jetzt hat er den assyrischen König, dem er so viel Geld hingeworfen hatte, auch noch gegen sich. Der ist nicht berechenbar wie Gott. Der ist nicht treu wie Gott. Der ist nicht verlässlich wie Gott. Der sucht seinen Vorteil, der kassiert ab, wo er kassieren kann und jetzt stellt er sich auch noch gegen Ahas. Ist total gescheitert. Und Ahas gibt alles. Er entblößt sich, er lässt das letzte Fünkchen Selbstachtung dahinfahren. Sehen Sie mal Vers 21. Ahas beraubte das Haus des Herrn. Also das wird gleich hier richtig bewertet. Er nimmt die Schätze aus dem Tempel und das Haus des Königs und der Fürsten und gab alles dem König von Assyrien. Und mit welchem Ergebnis? Letzter Satz von Vers 21. Aber es half ihm nichts. Alles nichts. Und Vers 19 sagt uns auch, warum es ihm nichts half. Denn der Herr demütigte Juda um Ahas Willen, des Königs von Israel, weil er in Juda Zügellosigkeit getrieben und sich schwer an dem Herrn versündigt hatte. Und deshalb funktioniert auch alles andere nicht mehr. Er hat den Segen Gottes verspielt, verworfen, weggeschmissen. Aber wer genau hinhört, der kann selbst in dieser Enttäuschung noch den Ruf Gottes nachklingen hören. Und das ist das vierte, wodurch Gott ruft. A, durch Not, B, durch Boten, C, durch überraschende Bewahrung und D, Gott ruft durch menschliche Enttäuschung. Schauen Sie, Tiglath-Pileser, der assyrische König, der war am Ende eine einzige große Enttäuschung. Wie viel Hoffnung hatte Ahas auf die Assyrer gesetzt? Wie sehr war ihnen entgegengekommen? Er hatte seine Seele verkauft. Er hatte sich am heiligen Gottesdienst des allmächtigen Gottes vergangen, wegen des Königs von Assyrien. Tja, es kann passieren, dass wir uns innerlich von Menschen abhängig machen, obwohl sie uns von Gott wegziehen. Aber diese Menschen, die sind sichtbar und Gott ist unsichtbar und deswegen hängen wir uns an die Menschen. Und dann ruft Gott uns dadurch, dass wir von diesen Menschen enttäuscht werden. Dann ruft Gott uns dadurch, dass wir erkennen, wehe dem, der sich auf Menschen verlässt, statt auf Gott. Natürlich sollen wir uns auf treue Menschen verlassen. Natürlich sollen wir uns in der Ehe aufeinander verlassen, in der Gemeinde aufeinander verlassen, unter Freunden aufeinander verlassen, in der Familie aufeinander verlassen. Aber wir sollen das nicht für stärker halten als Gott. Und Jeremia hat gewarnt in Jeremia 17, Vers 5, da sagt er, wehe dem, der Fleisch, also Menschliches, für seinen Arm hält. Wehe dem, der Fleisch für seinen Arm hält. Wehe dem, der sich mehr auf Menschen und Menschliches verlässt, als auf Gott. Und in Sacharja 4, Vers 6 sagt Gott, es soll eben nicht durch Heer oder Kraft geschehen, nicht durch menschliche Machtmittel, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und sehen Sie, das ist der rote Faden der Liebe, der sich auch durch diesen Bericht über Ahaz hindurchzieht. Und ich hoffe, Sie sehen diesen roten Faden der Liebe Gottes. Und wenn wir diesen roten Faden verfolgen, dann sehen wir nicht nur, wie Gott den König im 8. Jahrhundert vor Christus ruft, sondern auch, wie er uns im 21. Jahrhundert nach Christus rufen kann und will. Gott ruft uns durch Not. Gott ruft uns durch Boten, die uns sein Wort sagen. Gott ruft uns manchmal durch erstaunliche Bewahrung, dass wir sagen, hättest du nie gedacht, dass du da wieder rauskommst? Was ist Gott gnädig? Und was will er dir damit sagen? Gott ruft uns auch durch menschliche Enttäuschungen manchmal. Tja, und noch, das darf ich Ihnen nicht vorenthalten. Noch ein letzter Ruf Gottes versteckt sich in diesem Bericht. Ein letzter Ruf Gottes versteckt sich in diesem Bericht. Und das ist der letzte Satz des Kapitels. Den haben Sie schon gar nicht mehr auf Ihrem Zettel. Ich lese Ihnen den aber vor. Da wird berichtet in Vers 27, 2. Chronik 28, 27, und Ahas legte sich zu seinen Vätern und man begrub ihn in der Stadt in Jerusalem, doch man bestattete ihn nicht in den Gräbern der Könige Israels, und jetzt kommt's, und sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stelle. Sein Sohn Hiskia wurde König an seiner Stelle. Und jetzt fragen Sie ja, bitteschön, wie kann darin ein Ruf Gottes stecken? Ich denke, Sie werden gleich sehen, wie ich das meine. Als Hiskia nach dem Tod des Ahas die Macht von seinem Vater übernimmt, da zeichnet dieser Hiskia sich schon in den ersten Wochen seiner Herrschaft durch ein besonderes Merkmal aus. Und dieses Merkmal ist so wichtig, dass es allein in 2. Chronik 29 mindestens 4-mal erwähnt wird. Wir werden das nächsten Sonntag ausführlicher anschauen, aber mir geht es jetzt nur noch um diesen einen Punkt, der hier für Ahas wichtig ist. Ich trete den Beweis an. 2. Chronik 29, zunächst Vers 3. Im ersten Monat des ersten Jahres seiner Regierung öffnete Hiskia die Türen am Haus des Herrn und besserte sie aus. Im ersten Monat des ersten Jahres. Dann Vers 17. Und zwar begannen sie mit der Heiligung des Tempels. Am ersten Tag des ersten Monats. Es geht jetzt darum, die Dinge geistlich wieder in Ordnung zu bringen. Vers 3, Vers 17, Vers 20. Da machte sich der König Hiskia früh auf und versammelte die Obersten der Stadt und ging hinaus zum Haus des Herrn. Sie wollen früh anfangen, alles in Ordnung zu bringen. Und dann noch mal im letzten Vers von Kapitel 29, Vers 36. Und Hiskia freute sich samt dem ganzen Volk über das, was Gott dem Volk zubereitet hatte. Denn die Sache war sehr rasch vor sich gegangen. Haben Sie es gemerkt? Die Einzelheiten nächste Woche, aber dieser eine Punkt jetzt nur. Hiskia hat es unheimlich eilig. Er wartet keinen Tag länger als nötig. Am ersten Monat des ersten Jahres. Er macht sich sofort an die Arbeit. Er kann gar nicht schnell genug damit beginnen, die Dinge wieder mit Gott ins Reine zu bringen. Alles dafür zu tun, dass Gott endlich wieder geehrt wird. Endlich wieder geehrt wird. Und das beweist, Hiskia war geistlich bestens vorbereitet für sein Amt. Er tut alles, dass endlich die Sünde und diese sündigen Strukturen, für die sein eigener Vater verantwortlich war und damit letztlich auch seine Familie irgendwie in der Mithaftung stand, dass das so schnell wie möglich vor Gott wieder in Ordnung gebracht wird. Das ist so bewegend. Also verstehen Sie, Hiskia hat nicht erst allmählich erkannt, wie gefährlich der Aufruhr gegen Gott ist. Das dämmerte ihm nicht häppchenweise. So, nachdem er die ersten 100 Tage im Amt erlebt hat und dann merkt er plötzlich, da ist was schief und dort stimmt was nicht und da hat sich Unglaube eingenistet. Sondern man hat den Eindruck, wenn Sie das lesen, dieses Kapitel 4, 29, er ist wie von Fesseln befreit, als er endlich ran darf. Und er nutzt jede Minute, um dem Herrn zu dienen, um seinem Volk zu dienen. Er taktiert nicht, er probiert nicht, sondern er handelt im Gehorsam. Und zu dem Zeitpunkt ist Hiskia immerhin schon 25 Jahre alt und deswegen bin ich sicher, dass Hiskia auch schon in den letzten Amtsjahren seines Vaters seinen Vater gewarnt hat. Bin ich sicher. nach allem, was wir jetzt hier bei Hiskia sehen. Der hatte voll kapiert, worum es ging. Und Hiskia war mutig, der hat nicht gekuscht, wenn es um seine Überzeugung geht. Und damit haben wir ja noch ein fünftes Mittel gefunden, durch das Gott uns rufen kann, nämlich durch unsere Kinder. Gott ruft uns durch unsere Kinder. Also, wodurch kann Gott uns rufen? Durch Not, durch Boten, die uns sein Wort sagen, durch erstaunliche Bewahrung, durch menschliche Enttäuschung und möglicherweise durch unsere Kinder. Oder auch im umgekehrten Falle durch unsere Eltern. Hiskia hat bestimmt nicht einfach zugeschaut, wie sein Vater alles kaputt macht. Der wird zu ihm gegangen sein. Der wird gesagt haben, Vater, sieh doch, lass dich warnen. Du zerstörst dein Leben. Du zerstörst das Leben deines Volkes. Du kommst am Ende in die Hölle. Du wirst verloren gehen. Kehr doch um. Es hat so viele Chancen gehabt. Aber er hat sie alle verstreichen lassen. Er hat den roten Faden von Gottes Liebe, das sehen wir hier, konsequent missachtet. Er hat sich immer mehr verrannt. Und am Ende hat ihn die Eigendynamik seiner Schuld mit sich fortgerissen. Und danach blieb nur noch der Zorn Gottes und das verdiente Gericht. Und das stellt uns am Schluss vor die zweite Frage. Wodurch kann Gott mich heute rufen? Das haben wir gesehen. Das haben wir gesehen, wodurch Gott mich heute rufen kann. Und die zweite Frage am Schluss lautet, ganz persönlich, höre ich auf Gottes Rufen? Höre ich auf Gottes Rufen? Der Schreiber dieser Verse, nachdem er uns das alles aufgedeckt hat, der lässt uns jetzt gewissermaßen mit diesem Text allein und sagt so, gucke hin, du hast gesehen, wie es mit Ahas gelaufen ist. Gott hat ihn immer wieder gerufen. Aber wie steht es mit dir? Hörst du auf Gottes Rufen? Wie aufmerksam bist du, wenn der lebendige Gott in dein Leben hineinsprechen will? Damals, als sie zum lebendigen Glauben an Jesus kamen, als sie sich bekehrt haben, da haben sie zum ersten Mal auf Gottes Rufen gehört. Da haben sie ihm geantwortet, da haben sie gesagt, Herr, ich gebe zu, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin, dass ich Jesus brauche, der am Kreuz für meine Schuld starb. Ich gebe zu, dass ich deine Vergebung brauche. Bitte rette mich. Ich habe dein Reden verstanden, Herr. Mein Leben soll dir gehören. Damals wurden sie Gottes Kind. Aber wie steht es heute mit ihrem Hören auf Gottes Rufen? Hören sie noch auf den Vater? Nachdem er sie zu seinem Kind und Erben gemacht hat, hat er doch nicht aufgehört, in ihr Leben hineinzurufen. Hat er doch nicht aufgehört, in ihr Leben hineinzuregieren. Im Gegenteil. Jesus hat doch versprochen, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende. Und Jesus ist doch nicht verstummt. Er hat uns doch sein quick lebendiges Wort in der Bibel gegeben, das wir hören. Hörst du auf Gottes Rufen? Und Jesus hat angekündigt, und wir behandeln das ja zurzeit in der Bibelstunde, Johannes 16, dass der Heilige Geist uns sein Wort aufschließt. Und dass Gottes Wort wirklich eine Kraft hat, die unser Leben verändern will und kann. Und ich will das hier nochmal betonen. All die anderen Rufmittel, die wir heute gesehen haben, haben es irgendwie direkt oder indirekt mit diesem Wort zu tun. Mit der Bibel. Alle die anderen Rufmittel wollen uns irgendwie zu diesem Wort Gottes hinführen und wollen im Licht des Wortes der Bibel verstanden werden. Und darum ist das die zweite präzise Frage, die Gott uns mit diesem Bibeltext persönlich stellt und die er Ihnen persönlich stellt und mir persönlich stellt. Höre ich Gottes Rufen? Mit welcher Einstellung gehe ich an meine Bibellese heran? Mit welcher Erwartung komme ich in den Gottesdienst? Rechne ich noch damit, dass Gott in mein Leben hineinspricht? Oder betrachte ich das alles mehr aus Zuschauerperspektive, wie es denn mal wieder war? Rechne ich noch damit, dass Gott mich tröstet in meiner tiefsten Traurigkeit? Rechne ich damit, dass Gott Sünde in meinem Leben aufdeckt? Vielleicht eine Sünde, die ich vergessen habe oder die ich verdrängt habe. Rechne ich noch mit Wegweisung für komplizierte Entscheidungen? Rechne ich damit, dass Gott ruft und redet durch sein Wort und alles, was er mir schickt? Rechne ich damit, dass Gott mich stärkt für schwierige Wegstrecken? Rechne ich damit, dass Gott mich korrigiert, wo ich mich verrannt habe? rechne ich damit, dass Gott mir Mut macht, wo ich schon längst resigniert habe? Wie stellst du dein Herz auf Gottes Reden ein? Denk an den Indianer. Wir müssen lernen, hinzuhören. Wir können Gott so schnell und so leicht überhören, aber Gott will uns das schenken. Und deswegen ist es so gut, was in Jesaja 50, Vers 4 steht. Und deswegen hatten wir das heute auch als Eingangslied gesungen. Er weckt mich alle Morgen. Da betet der Gottesknecht in Jesaja 50, Vers 4. Er, also Gott, weckt mich morgen für morgen. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott muss das tun. Er will es auch tun. Und wir haben das vorhin in der Lesung von Bruder Schulz gehört, in Sprüche 20, Vers 12. Ein hörendes Ohr. Und damit ist ja das Ohr des Herzens gemeint. Ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge, die macht beide der Herr. Und das ist eine Einladung, das ist ein Versprechen. Damit will Gott dir Mut machen. Damit will er uns Mut machen, wir sollen ihn noch viel mehr darum bitten. Herr, schenke auch mir ein hörendes Ohr. Herr, lass mich erkennen, was du mir sagen willst. Herr, bewahre mich vor meinen eigenen Einbildungen und Selbstberuhigungen und Selbsttäuschungen. Herr, bewahre mich auch davor, stumpf zu werden gegenüber deinem Rufen. Herr, bewahre mich davor, mich einzurichten in meinen alten Gewohnheiten und meinen alten Formeln und meinen alten Entschuldigungen. Herr, bitte lass mich wirklich hören und verstehen, was du mir sagen willst. Das wird viel passieren. Es wird viel passieren, wenn sie das Gebet des jungen Samuel, bevor er seinen Dienst antrat, zu ihrem persönlichen Gebet machen. Was sagt er da? Rede, Herr, denn dein Knecht hört. 1. Samuel 3, Vers 9. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Wenn das unsere aufrichtige Bitte ist, dann werden wir uns noch wundern, wie oft und wie deutlich Gott in unser Leben hineinreden wird. Und auch wenn wir jetzt gleich das Abendmahl miteinander halten, dann will Gott uns in diesem Mahl seinen Ruf hören lassen. Wir feiern das Abendmahl doch nicht einfach, weil es mal wieder dran ist am dritten Sonntag und weil die Tradition es eben so will, sondern auch das Abendmahl, das Mahl, zu dem der Herr uns einlädt, ist ein starker Ruf. Es ist ein Ruf an unser Herz, mit dem er uns klar macht, vergiss nie, was ich für dich getan habe. Werde nicht kalt in deinem Herzen darüber, dass ich am Kreuz für dich gestorben bin. Ich habe alles gegeben für dich. Ich habe die Strafe getragen, die du verdient hättest. Ich habe die Schuld bezahlt, die du nicht abtragen konntest. Ich habe die Sünde weggenommen, die dich auf ewig in die Hölle geschickt hätte. Ich habe es für dich getan. Hör das doch, sieh das doch. Bleib nicht kalt in deinem Herzen. Lass dich trösten, lass dich rufen und lass dir neu klar machen, ja, auch durch dein Leben zieht sich der rote Faden von Gottes Liebe. Er hat alles für dich getan. Er ist täglich für dich da. Und er will zu dir reden, so lange, bis du ihm einmal gegenüberstehen wirst in der Ewigkeit, von Angesicht zu Angesicht. Und dann werden wir noch in ganz anderer Weise Gemeinschaft mit dem Herrn haben, der aber jetzt schon zu uns spricht. Amen.